SRF 2 Kultur.
Um falsche Heilige und echte Lust geht es nun in Reflexe, am Mikrofon Felix Schneider. Ich bin per Leitung nach Münster verbunden mit dem Kirchenhistoriker Hubert Wolf, Professor für Kirchengeschichte. Und einen schönen guten Tag, Herr Wolf.
Grüß Gott.
Hubert Wolf hat in den Archiven des Vatikans die Akten eines Inquisitionsprozesses entdeckt. Da wurde festgestellt, dass im römischen Kloster Sant'Ambrogio Nonnen mit Männern und Novizinnen schlafen, dass sie geächtete Heilige verehren und sie haben auch Mordversuche unternommen. Und das nun Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Nonnen von Sant'Ambrogio, eine wahre Geschichte, heißt Hubert Wolfs Forschungsbericht, der sich gleichzeitig liest wie ein Kriminalroman, ein historischer Roman und auch eine Gerichtsberichterstattung. Die Geschichte beginnt mit einem Hilfeschrei, so möchte ich auch hier beginnen. Eine deutsche Adlige schreit um Hilfe. Sie ist 43 Jahre alt, Katharina, Fürstin von Hohenzollern-Sigmaringen. Sie ist aus dem Kloster Sant'Ambrogio geflohen. Sie hat es dort gerade mal 15 Monate ausgehalten. Wir schreiben den 26. Juli 1859. Katharina ruft, rette mich, denn man hat hier nun tatsächlich nach dem Leben getrachtet, versucht sie zu vergiften, aber auch von anderen Schändlichkeiten berichtet Katharina und sie startet ja dann auch Anzeige bei der Inquisition. Jetzt Hubert Wolf, wir beginnen natürlich mal mit den Schändlichkeiten. Welche waren das denn?
Ja gut, Katharina tritt ja in dieses Kloster ein und ist zunächst ganz begeistert. Sie glaubt, am Ziel ihrer Träume von einem idealen Klosterleben zu sein. Sie hat ein Paradiesgärtlein gefunden. Und je länger die deutsche Adlige da drin ist, desto mehr wird ihr klar, dass in diesem Kloster einiges nicht so ist, wie es sein soll. Da wird vor ihr einiges geheim gehalten. Und erst nach und nach kommt sie dahinter, dass das, was da passiert, tatsächlich Schändlichkeiten aus ihrer Sicht sind. Nämlich die Gründerin dieses Klosters, Maria Agnese Firao, die war schon 40 Jahre vorher von der Inquisition als falsche Heilige verurteilt worden und sie wird trotzdem als Heilige verehrt.
Also Verehrung einer falschen Heiligen.
Ja, und zwar einer Heiligen, die verehrt wird, solange sie auch noch lebt. Und katholische Heilige dürfen alles sein, aber sie müssen zumindest tot sein oder besser im Himmel. Also eine lebende Frau, die als Heilige verehrt wird, dazu eine, die ausdrücklich von der Inquisition verurteilt worden ist, das geht schon mal gar nicht. Das ist im Grunde der Punkt, der Katharina dann nachher die Chance gibt, diesen Fall überhaupt bei der Inquisition anzuzeigen. Aber dessen nicht genug. Denn nachdem die Firao gestorben war, entwickelt sich eine neue Heilige in dem Kloster. Das ist die Novizenmeisterin und Vikarin Maria Luisa, eine wunderschöne Nonne. Sogar dem Inquisitor hat es die Sprache offenbar verschlagen, als er beschreibt, wie schön diese Frau ist, welches Charisma sie ausstrahlt.
Ja, also das ist auch bei dem Leser eine faszinierende Figur. Bei der sollten wir etwas bleiben. Sie hat ja offensichtlich Visionen.
Ja gut, zu einer Heiligen gehört, dass sie Visionen hat. Also sie berichtet darüber, dass sie im Grunde täglich in den Himmel entrückt wird. Sie berichtet, dass sie dort die himmlische Hochzeit mit Christus vollzieht, dass Christus ihr einen Ring geschenkt hat. Das nimmt natürlich Traditionen der Frauenmystik des Mittelalters auf. Katharina von Siena und andere große Heilige sprechen ja von Ähnlichem, aber es geht weiter. Sie benutzt diese himmlischen Visionen auch dazu, um eigene Machtspiele zu treiben und vor allem eigene sexuelle Bedürfnisse zu befriedigen. Also das funktioniert so. Sie möchte eigentlich mit kaum 25 Jahren die Macht in diesem Kloster übernehmen. Sie möchte aber auch Einfluss haben in die Kurie hinein bis zu den Kardinälen. Und das macht sie so, indem sie sagt, ja, ich habe die Sache gestern mit Christus im Himmel besprochen, lieber Kardinal. Hat er mit dir das auch so besprochen? Das heißt, eine Frau, die in der katholischen Kirche, weil sie Frau ist, keine Weihe empfangen kann. Wer aber keine Weihe empfangen kann, kann nicht Priester werden, nicht Bischof, nicht Kardinal, nicht Papst. Der ist sozusagen von einem Aufstieg in der Kirche ausgeschlossen. Sie wählt einen anderen Weg, den direkten Draht mit Christus und hat damit Erfolg. Denn nicht nur die Nonnen in dem Kloster, ein Großteil dieser Nonnen und die Beichtväter des Klosters, sondern auch Kardinäle in der Kurie, auch der General der Jesuiten, glauben an das, was Maria Luisa erzählt von ihren Besuchen im Himmel. Und sie hat dazu ja noch Briefe, die Gottesmutter im Himmel schreibt und die dann auf der Erde materialisieren, also was man schwarz auf weiß besitzt. Und die meinen, dass hochgebildete Theologen daran glauben, dass die Gottesmutter Briefe schreibt und in diesen Briefen sogar einen Mord anordnet. Das hat schon was Besonderes.
Also wenn ich da mal kurz unterbrechen darf, das ist schon sehr beeindruckend. Sie befördert ihre Karriere, indem sie sagt, also mir ist zum Beispiel eine verstorbene Nonne oder eine Heilige erschienen und die hat gesagt, ich muss auf diesen Posten, der jetzt gerade vakant ist, draufgesetzt werden. Dann geht sie zu dem Beichtvater, der überzeugt, also gibt die Anweisung an die anderen Nonnen, dass diese Maria Luisa den Posten kriegen muss und am Schluss kriegt sie den Posten aufgrund von Visionen, die aber nur sie hat. Das ist schon eigentümliches richtig? Bewerbungsverfahren.
Ja, aber das Problem ist, dass die Beichtväter, zwei Jesuiten, dass die Beichtväter praktisch dieses Tun legitimieren, indem sie sagen, diese Visionen und die Briefe der Gottesmutter sind echt. Und dadurch sozusagen unterstützen sie dieses System von St. Ambrogio, dieses System, das Maria Luisa dort einführt. Und es geht ja noch weiter. Ich meine, Maria Luisa sagt dann, die Gottesmutter hat mir aber gesagt, ich soll mit den Novizinnen und die Novizinnen mit mir über eine bestimmte Zeit, vor allem vor ihrer Einkleidung, in einem Bett schlafen. Und das wird dann auch von den Beichtvätern als übernatürliche und göttliche Weisung akzeptiert und durchgesetzt.
Das ist auch nochmal so etwas, die haben ja so richtige pubertäre Praxen in diesem Kloster entwickelt. Also zum Beispiel den Körper beobachten, das machen ja sonst Jugendliche nicht, das ist ja wichtig zur Erkundung des Körpers. Aber sie sagen, die sagt dann zu einer Novizin, du hast eine Krankheit an der Scham und wir müssen das jetzt zusammen ganz genau angucken und da musst du auch angucken, ob ich dieselbe Scham habe und dann machen sie das.
Ja, das ist dieses Problem, das den Inquisitor, wir können ja über die Sache so genau etwas sagen, weil wir ja diese 2,5 Meter Akten des Inquisitionsprozesses haben mit 60 Zeugenaussagen, also mit sehr genau belegten Dingen. Das heißt, wenn 5, 6 Nonnen über eine Sache genau dasselbe sagen, in vereidigten Aussagen, dann kommt man ja historisch sehr nahe an die Wirklichkeit ran. Ich meine, das ist im Grunde das Eigentliche bei dem Ganzen, dass man einen Fall so präzise dokumentieren kann. Und jetzt nicht irgendwie ein Roman schreibt, die meinen mein Buch, sie haben gesagt, es sei gut geschrieben, das hat 1000 Fußnoten, weil man ganz präzise jede einzelne Aussage nachhalten kann.
Also ich habe schon gesagt, weil die Fußnoten sind hinten und ich muss Ihnen gestehen, ich habe nicht alle Fußnoten gelesen, aber vorne, das liest sich ja sehr flott. Nun gibt es ja noch einen dritten oder vierten, je nachdem wie man es zählt, Vorwurfszusammenhang, nämlich Mordversuch an Katharina.
Ja gut, Problem ist, Katharina hat verstanden, dass da einiges in diesem Kloster schiefläuft. Schändlichkeiten, haben wir vorher gesagt. Und sie möchte eigentlich diese Schändlichkeiten, möchte sie draußen zur Sprache bringen. Es ist aber ein strenges Klausurkloster, das heißt, es gibt eigentlich keinen Kontakt nach draußen. Katharina hat aber einen einflussreichen Cousin, den Erzbischof und späteren Kardinal Hohenlohe, der ein Vertrauter des Papstes ist. Dem will sie das Ganze offenbaren. Und in dem Moment, wo der schönen jungen Novizenmeisterin und ihrem Beichtvater Pater Peters klar wird, dass Katharina von Hohenzollern darüber draußen reden könnte und dass dann das ganze System zusammenfällt, dass im Grunde dieses Sodom und Gomorra ausgehoben würde, in dem Moment schreibt die Gottesmutter einen Brief und ordnet den Mord an Katharina an. Und jetzt, es gibt fast kein Gift in dieser Zeit. Von Opium über Belladonna bis zu Herbstzeitlose, bis zerstoßenem Glas, bis Brechweinstein und so weiter. Es gibt fast kein Gift, das Salmiakgeist, das nicht an Katharina ausprobiert worden wäre. Aber Katharina stirbt und stirbt nicht. Jetzt kann man mal sagen, auf Teufel komm raus nicht. Denn nachher wird ja immer wieder von den Tätern gesagt, ja, sie seien selber gar nicht gewesen, sondern der Teufel habe ihre Gestalt angenommen und Katharina das Gift gegeben. Katharina stirbt nicht. Das heißt, sie fällt zwar mehrfach ins Koma, sie kriegt die Sterbesakramente, aber der Papst sagt ja, sie sind aber eine gar stattliche Person. Das stimmt, Katharina war eine Matrone, eine Zeit 13er-Frau. Vielleicht war die Dosis dann letztlich doch zu gering.
Also
man ist völlig überrascht, dass, also ich habe glaube geschrieben und das hat mir auch eine Pharmaziehistorikerin gesagt, diese Mengen von Gift, die hätten einen Elefanten umgeschmissen, aber Katharina offenbar nicht.
Also Hubert Wolf, ich bremse Sie jetzt etwas in der Darstellung dieser Schändlichkeiten. In dem Buch kann man das ja noch im Detail nachvollziehen, in Ihrem Buch Die Nonnen von St. Ambrogio, hier Gegenstand von Reflexe auf SRF 2 Kultur. Herr Wolf, ich frage Sie nun als Historiker, ich meine, das ist ja sehr pikant und das ist sehr attraktiv, diese Schändlichkeiten darzustellen, aber Sie als Historiker müssen ja ein weitergehendes Interesse gehabt haben. Ich frage Sie, was ist denn die Bedeutung dieses Falles, dieses Kriminalfalles im Kloster St. Ambrogio?
Ja gut, der Kriminalfall, die Story of Sex and Crime ist natürlich die eine Ebene. Und wenn man das dann zum ersten Mal liest und die Quellen hat, dann will man natürlich wissen, wie geht der Kriminalfall aus. Aber das Buch habe ich natürlich geschrieben aus ganz anderen Gründen. Denn diese Story transportiert wesentlich wichtigere, grundlegendere Einsichten in das, was in der Kirche im 19. Jahrhundert, wir sind ja in den 50er, beginnenden 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, also im Vorfeld des Unfehlbarkeitsdogmas, das ja 1870 verabschiedet wird. Und wir haben in Rom und in der Kirche insgesamt einen Streit zwischen zwei unterschiedlichen Parteien. Die eine Partei, nennen wir sie mal Moderne, die sagt, die Kirche und der katholische Glaube und die moderne Wissenschaft, die moderne Philosophie, moderne Naturwissenschaft sind miteinander versöhnbar. Kirche und Welt können miteinander eine produktive Verbindung eingehen. Dafür stehen die Benediktiner in Rom. Die andere Gruppe sagt, die moderne Wissenschaft, die moderne Philosophie ist grundsätzlich schlecht. Wir müssen uns in das Ghetto, in das katholische Ghetto, in eine katholische Burg zurückziehen. Gleichzeitig wird der Kirchenstaat des Papstes immer stärker von der italienischen Einigungsbewegung bedroht. Und jetzt kommt's zu relativ, ich würde es mal sagen, pathologischen Formen von Religiosität. Also, es ist ein geschlossenes religiöses System. Dafür spricht dieses, steht symbolisch dieses Klausurkloster. In einem solchen geschlossenen religiösen System, wo zumal auch noch die eigentlich eingebaute Kontrolle zwischen dem Forum externum, also dem was die Äbtissin und die Oberen kontrollieren, und dem Forum internum, das, was in der Beichte mit den Beichtvätern geht, wo diese Trennung und Kontrolle aufgehoben ist. Das heißt, diese Nonnen haben gar keine Chance, sich sozusagen diesem Diktat der Novizenmeisterin und ihres Beichtvaters, die gemeinsame Sache machen, zu entziehen. Das heißt, es wird Religion missbraucht, um eigene sexuelle Bedürfnisse zu befriedigen. Junge Novizinnen werden zu lesbischer Sexualität gezwungen. Sie werden gezwungen, einen Kult für echt zu halten, der definitiv nicht echt ist. Und ich meine, das ist das Grundproblem. Und es ist eine Theologie, die dahinter steckt, die davon ausgeht, dass man tatsächlich die Übernatur in der Natur dinglich greifbar hat. Also Katharina von Siena bekommt von Christus natürlich auch einen Ring. Aber diesen Ring der himmlischen Hochzeit, den sieht nur sie, weil man den nur sehen kann, wenn man in den Himmel entrückt war. Der Ring, um den es hier geht in unserem Fall, der ist sichtbar, greifbar, der muss geküsst werden, der wird immer größer. Also hier wird sozusagen versucht, eine naturwissenschaftliche Position des 19. Jahrhunderts, Materialismus, zu rezipieren und zu sagen, seht ihr, so wie die von USA rüber funken, man die Funkwellen nicht sieht und nicht hört, die kommen aber trotzdem in Schottland an, so funken die aus dem Himmel zu uns auf die Erde, so schreiben die diese Briefe.
Das ist ein interessanter Fall. Also diese Bewahrer, diese Konservativen, die haben die Moderne nicht etwa ganz ausgeblendet oder gar nicht wahrgenommen, sondern die übernehmen sozusagen Bilder aus der Moderne und sagen, wir können jetzt die religiösen Symbole ganz naturwissenschaftlich begreifen.
Genau. Deshalb erscheint die Gottesmutter jetzt nicht mehr nur einem Einzelnen, wo man dann sagen könnte, das könnte ja Imagination innerhalb des Kopfes sein, sondern die Gottesmutter erscheint einer Gruppe von Menschen, die hören und sehen alle das Gleiche, also ist sie dinglich real da. Deshalb schreibt die Gottesmutter jetzt Briefe, die man anfassen kann, wo man sieht, was schwarz auf weiß vom Himmel sozusagen auf die Erde runter geschickt worden ist.
Das erklärt manches, wo sich der Leser wundert. Also ich habe mich zum Beispiel gewundert in dem Moment, wo diese deutsche Adlige da in das Kloster eintritt, machen sich die Nonnen ernsthafte Gedanken, ob die Zahnbürste ein Instrument des Teufels sei, in der Überlegung, dass der Teufel durch alle Körperöffnungen in den Menschen eindringt. Und wenn er jetzt in der Zahnbürste sitzt, dann hat er ein leichtes Spiel, weil er schon in den Mund eingeführt wird.
Genau.
Das ist eine
Form von Frömmigkeit, die vor allem in Rom, aber auch in Deutschland in dieser Zeit von einer Gruppe innerhalb der Kirche durchaus wieder favorisiert wird. Wir haben ja in der Zeit eine ganze Reihe von Frauen, die Wundmale bekommen, die Stigmata. Wir gehen davon aus, in dieser Gruppe, dass natürlich der Teufel sozusagen jeden Tag irgendwie agiert, erscheint und Menschen durch seine Helfershelfer sozusagen in Beschlag nimmt. Deshalb eine ganze Reihe von Teufelsaustreibungen, Exorzismen. Maria Luisa nimmt ja selber auch einen solchen Exorzismus vor, was ja nach katholischer Vorstellung gar nicht geht. Das kann ja nur ein besonders bewährter Priester und so weiter. Also es ist sozusagen so, das, was da in dem Kloster passiert, kann nur passieren, weil die ganze Stimmung in der Kirche und in Rom zumal sozusagen so mystizismuslastig ist. So jeden Tag, natürlich, jeden Tag erscheint die Gottesmutter. Der Papst Pius IX. Glaubt daran, dass die Gottesmutter an der Spitze himmlischer Truppen auf die Erde kommen wird und die bösen Italiener aus dem Kirchenstaat rausschmeißt.
Also der spielt ja sowieso eine ganz merkwürdige Rolle, der Papst dieser Zeit, dieser Pius IX. Eine, finde ich, als Laienleser dubiose Rolle.
Ja, die Rolle des Papstes ist natürlich schwierig, weil wir sozusagen an die Quellen Pius IX. Relativ direkt nicht drankommen. Aber wir können ja aus dem, wie unser Inquisitor agiert, doch sehen, dass der Papst alles tut, um erstmal diesen Inquisitionsprozess zu vermeiden. Warum? Weil Leute, mit denen er gut befreundet ist, die zu seiner jesuitischen Seilschaft gehören, weil die da ziemlich involviert sind. Und wenn das rauskommt, dann bricht eigentlich sein ganzes System zusammen. Das heißt, er versucht zunächst, den Prozess zu vermeiden. Der Dominikaner Inquisitor kriegt seinen Prozess aber dann, den führt er auch präzise. Aber am Schluss sagt der Papst, naja, wir werden aber die Urteile nicht veröffentlichen. Und während Maria Luisa 18 Jahre bekommt und am Schluss in der Gosse landet, wird dieser Pater Peters, ja, der ja jemand ganz anderes ist, nämlich Josef Gleutgen, der Spitzentheologe der Neuscholastik, der Mann, der nachher entscheidende Texte des Ersten Vatikanischen Konzils macht, am Unfehlbarkeitsdogma mitschreibt, dass dieser Mann sozusagen nachher nur 2 Jahre kriegt, die der Papst dann auf 1 Jahr reduziert. Und jetzt muss man sich einfach mal klar machen, jemand, der wegen formaler Häresie von der obersten Glaubensbehörde in Rom verurteilt ist. Formale Häresie heißt, du hast hartnäckig an Glaubensirrtümern festgehalten, nämlich, dass die Gottesmutter in einem Brief Morde anordnen kann, dass das echt sein kann. Du hast gleichzeitig das Beichtgeheimnis gebrochen. Du hast eine Verführung im Beichtstuhl vorgenommen und mit deinem Beichtkind Maria Luisa sexuelle Kontakte gehabt. Das ist sozusagen ein Heretiker und ein verurteilter Heretiker. Schreibt dann nachher die Texte des Unfehlbarkeitsdogmas, das für alle Katholiken bis heute zu glauben ist.
Ja, das ist eine wahre Entdeckung.
Ja. Nein, das ist eine, das stellt einfach die ganze kirchengeschichtliche Situation nochmal in einen anderen Kontext. Und dieser Pater Peters ist eben nicht irgendein dummer Jesuitenpater aus der dritten Reihe, sondern es ist der Spitzenmann der Neuscholastik, der später von Leo dem 13. zum Vater der neuscholastischen Philosophie und Theologie erhoben wird, der nachher eben an den Dogmen mitmacht, der das ordentliche Lehramt in der Kirche propagiert.
Vielleicht
als verurteilter Heretiker.
Vielleicht können Sie noch etwas zu einem anderen Thema sagen, das mich auch sehr interessiert hat, als ich das Buch gelesen habe, nämlich zu der Frage, wie die sexuelle Lust der Frauen gefasst wird. Ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eigentlich gar nicht vorgesehen in diesem konservativ-kirchlichen Weltbild.
Naja gut, ich meine, in der Bibel steht ja, dass Männer und Frauen den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen verkehrt hätten. Aber es ist so, in der Zeit, und wenn man die Akten der Inquisition anschaut, dass es Homosexualität von Männern gibt, ist völlig klar. Das wird aber nie direkt angesprochen, sondern das heißt in der Sprache der Inquisition immer il pessimo, das schlechtest Denkbare. Mhm. Aber bei Frauen, und jetzt müssen wir uns klar machen, das ist nicht eine Sache, die was zu tun hat nur mit Kirche, sondern insgesamt im 19. Jahrhundert gibt es eine weit verbreitete Strömung, die sagt, naja gut, dass Männer mit Männern Sexualität haben können. Ja, aber wie soll das denn bei Frauen überhaupt gehen? Sind Frauen nicht eigentlich nur Empfangende für männliche Sexualität? Das heißt, das, was in ihrer gesamten Strömung da ist, das kompensiert sich nochmal in der kirchlichen Moraltheologie. Und der Inquisitor hat wirklich ein Problem zu fragen, ja, was machen denn die beiden Frauen jetzt da miteinander? Ist das denn auch Sodomie?
Das heißt, oder die Sexualität der Frauen ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Das wird bestritten, dass es die überhaupt
eine,
gibt.
Ich meine, die kulturwissenschaftliche Forschung, also jetzt die profane kulturwissenschaftliche Forschung sagt, ja, die ist deshalb nicht vorgesehen, weil Sexualität, wie schreibt Wolfgang Reinhardt, eine penetrationsorientierte Sexualität sei. Ja, und wie sollen das Frauen dann miteinander machen? Genau, das ist sozusagen das Problem, vor dem der Inquisitor steht. Er prüft es sehr lange, schaut Moraltheologien der Zeit an und kommt dann am Schluss doch zu dem Ergebnis, ja, der heilige Thomas hat ja aber bereits doch schon geschrieben, dass es das auch zwischen Frauen geben kann, auch wenn man nicht genau weiß, wie das gehen soll.
Also da ist durchaus ein Lernprozess zu verzeichnen, ja.
Ja, es ist eine wahnsinnig spannende Sache, wobei man aber hier einfach nicht nur auf die Kirche gucken darf, sondern man muss zugleich sagen wir mal, in diesen ganzen Kontexte, in profanen Kontexte in Deutschland, Italien, Frankreich reingucken, da ist es ganz ähnlich. Also, dass wir von einer, in Anführungszeichen, lesbischen Sexualität, einer eigenen Sexualität der Frauen sprechen, das ist eine Entwicklung am Ende des 19. Jahrhunderts.
Jetzt habe ich so gegen Schluss noch eine Frage. Herr Wolf, das ist ja eine Recherche und eine Forschung, die ziemlich brisant ist bis zum heutigen Tage. Also man könnte Ihnen vorwerfen, dass Sie die Geschichte der Kirche trüben, wenn nicht sogar beschmutzen.
Johannes Paul II. Hat ja diese Archivalien, dieses Archiv der Glaubenskongregation, das die Archive der Inquisition und der Indexkongregation enthält, 1998 im Vorfeld des Heiligen Jahres vor seinem Schuldbekenntnis geöffnet. Er hat Folgendes gesagt: Die Kirche fürchtet gewiss die Wahrheit nicht, die aus der Geschichte kommt. Und ich glaube, es kann der Kirche gerade in der jetzigen Situation nichts Besseres geschehen, wie wenn die Dinge ohne Wenn und Aber auf den Tisch kommen, wenn sie unpolemisch, sauber, historisch, präzise belegt, aufgearbeitet werden, damit deutlich wird, welche Gefahr entsteht, wenn Religion, katholische Religion, pervertiert wird, wenn geschlossene religiöse Systeme missbraucht werden, um machtpolitische oder sexuelle Dinge zu erreichen. Und wenn man daraus dann möglicherweise auch etwas lernt, um solche schlimmen Dinge zu verhindern.
Sind Sie dabei gefördert worden? Also war das leicht, an diese Akten heranzukommen? Oder hat man da doch ein gewisses Misstrauen gespürt?
Überhaupt kein Misstrauen, sondern wir haben ja diese Akten, also wenn ich wir sage, meine ich meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und ich, wir haben diese Akten ja vor 13 Jahren gefunden, oder vor 14 Jahren, und haben sie eigentlich in der Zeit, weil wir sie abschreiben mussten, man kann nicht kopieren in diesem Archiv, haben sie immer wieder vorgelegt bekommen und so oft wir sie wollten. Also wir sind seitens des Archivs, also in allem, was wir wollten, unterstützt worden, haben auch die eine oder andere Fotografie sogar aus den Akten bekommen, um verdeutlichen zu können, wie zum Beispiel so ein Brief der Gottesmutter eigentlich aussieht, wie die Gottesmutter schreibt. Das wollte ja nicht nur ich, sondern der Leser und Leserin sicher auch sehen.
Aber habe ich richtig verstanden, Sie mussten die Akten abschreiben, es gibt keine Fotokopiermöglichkeiten im Vatikan, oder wie?
Es gibt im Vatikanischen Archiv durchaus ab und an die Gelegenheit, dass man kopieren kann, aber im Archiv der Kongregation für die Glaubenslehre ist es für so einen großen Bestand nicht möglich. Das heißt, wir haben mit Unterstützung einer Stiftung die Möglichkeit gehabt, die Akten abschreiben zu lassen, also die wichtigsten Stücke. Ich war selber immer da, um die dann zu kollationieren, zu prüfen, dass die Abschrift richtig ist. Das ist ein langer Prozess. Aber man musste sich natürlich vor allem in einer ganzen Reihe von so Phänomenen überhaupt einarbeiten. Was ist eigentlich Mystik? Wie ist das mit dem Ring? Das war eigentlich viel wichtiger. Also um den Kontext zu verstehen, was ist da in Rom eigentlich in dieser Zeit los? Wie sieht Rom überhaupt aus? Was denken die theologisch? Ja, Gottesmutter schreibt Briefe. Ich habe vorher in meiner bisherigen Laufbahn noch nie einen Brief der Gottesmutter in der Hand gehabt. Natürlich kommt der Inquisitor nachher drauf, wo und wie die gefälscht werden. Das ist auch ganz klar.
Ja, Sie haben vorher das Stichwort geschlossenes System erwähnt. Würden Sie denn sagen, dass das eigentlich so ein, für mich ist das ein bisschen ein Stichwort, das ist, glaube ich, der Hauptmanko, das Hauptrisiko, was die Kirche da eingegangen ist. Wenn man also was besser machen würde oder müsste, wollte, dann müsste man dieses geschlossene System öffnen. Sehen Sie das auch so?
Ja, es muss vor allem, es geht um Rationalität, es muss begründbar sein. Also ich meine, Glaube ist doch, dafür hat ja doch der zurückgetretene Papst immer sehr geworben. Mein Glaube ist ja nichts irgendwie Irrationales, sondern das, was ich mache, das muss ich doch plausibel begründen können. Das ist doch das Erste. Und das Zweite ist, ich meine, es haben einfach diejenigen, die Aufsicht auszuüben hatten. Und da geht's eben rauf bis zu den Kardinälen, aber auch zu den jesuitischen Beichtvätern. Die haben einfach schlicht und ergreifend versagt, geschlossene Systeme neigen dazu, dass sie solche Dinge produzieren. Und da müssen Mechanismen eingebaut werden, die verhindern, dass Religion zum geschlossenen System wird. Katholizismus ist eigentlich qua Definition ein umfassendes System. Es ist katholon, weit, gemäß des Ganzen. Es ist nicht fundamentalistisch eng. Und das, was da in Rom passiert ist in diesem Kloster, das ist eigentlich eine Perversion dessen, was katholische Kirche und was die eigentlich befreiende Botschaft, für die die Kirche steht, ist. Das ist eigentlich eine Perversion dieser Sache.
Ja, Herr Wolf, hier in Reflexe, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen und ich bitte Sie noch einmal, Ihr zentrales Forschungsinteresse und Forschungsergebnis zu formulieren.
Also ich wollte natürlich auch ein spannendes Buch schreiben, darüber braucht man nicht diskutieren, klar.
Ist Ihnen gelungen.
Danke. Aber es geht darum, dass man in dieser spannenden Geschichte einfach merkt, was passiert mit Religion, wenn Religion pervertiert wird, wenn katholische Religion sozusagen in ihr Gegenteil verkehrt wird. Und es kann nur darum gehen, solche Dinge historisch präzise aufzudecken, sie präzise zu rekonstruieren und sie dann heute auf den Tisch zu legen, damit man möglicherweise etwas aus dieser schlimmen Geschichte, die eine wahre Geschichte ist, lernen kann.
Und ich habe jetzt auch verstanden, dass diese Religion ein gehörig Maß an Rationalität braucht. Denn der Kern ist ja diese Bedürfnis nach Wunder, genau. Diese, also was ich als etwas Zurückgebliebenes empfunden habe, was Sie sagen, das gehört aber in die Zeit, das ist diese Rom-Treue, diese Rom-Religion, ein Mangel an Rationalität.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass beides zusammenkommt. Also das natürlich, wir haben doch den Glauben, wie der Paulus sagt, nicht als unmündige Kinder angenommen, sondern wir sind doch erwachsene Menschen. Und die meinen, Offenbarung und das, was von Gott her kommt, das muss vom Menschen vernünftig aufgenommen werden können. Dafür hat ja Benedikt XVI. Immer geworben. Und ich meine, in dem Moment, wo dies nicht der Fall ist, wo man den entscheidenden Punkt, nämlich dass der Mensch ein Vernunftwesen ist, ausblendet, wo er kritisch nachfragen darf, gerade im System Kirche, sondern wo kritische Nachfragen unterdrückt werden, wo ich glauben muss, nicht fragen darf, ob das sinnvoll ist, ob das mit der Heiligen Schrift und der Tradition der Kirche übereinstimmt. In dem Moment wird katholischer Glaube pervertiert und das ist da geschehen.
Und ich glaube, Ihr Buch trägt schon dazu bei, eine rationale Auseinandersetzung über die Geschichte und die Religion zu führen. Herr Wolf, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Sehr Auskünfte gerne. Über das Buch Die Nonnen von St. Ambrogio, eine wahre Geschichte von Hubert Wolf, erschienen im C.H. Beck Verlag. Das war die Sendung Reflexe, am Mikrofon Felix Schneider.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.